1. Mose 12, wir sind letztes Mal bis Vers 3 gekommen, also machen wir heute bei Vers 4 weiter. Ich möchte zu Beginn eine Liste von Menschen vorlesen, die Gott gebraucht hat, mit denen Gott seine Heilsgeschichte verwirklicht hat. Und ich hoffe, es wird euch ermutigen. Denn menschlich gesehen waren das alles sehr unwahrscheinliche Helden oder eher Anti-Helden. Hier ist die Liste. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef war das Opfer von Misshandlung. Mose stotterte. Gideon hatte Angst. Simson hatte lange Haare und war ein Frauenheld. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren zu jung. David war ein Ehebrecher und ein Mörder. Elia war depressiv, ihr wisst, er hatte den Wunsch zu sterben. Jesaja predigte in Unterwäsche. Jona lief von Gott weg. Naomi war eine Witwe. Ruth war eine Ausländerin. Hiob war bankrott und krank. Petrus verleugnete Jesus. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha machte sich wegen allem Sorgen. Die Frau am Jakobsbrunnen war mehrfach geschieden. Zachäus war zu klein. Paulus war zu religiös. Und Lazarus war tot. Also was ist deine Ausrede? Steht am Ende der Liste. Gott hat mit all diesen Menschen Geschichte geschrieben. Und er war stark in ihrer Schwachheit. Trotz ihrer Schwachheit. Und er hat sie gebraucht. Nicht wegen ihnen eigentlich, sondern trotz ihnen. Und das nennen wir Gnade, das nennen wir unverdiente Gunst. Und ich hoffe, es ermutigt dich auch, wie es mich ermutigt, wenn ich an diese Menschen, an diese Biografien denke. Denn auch ich bin schwach und ich bin unvollkommen. Und Gott will dich und Gott will mich gebrauchen. Und wir wollen uns natürlich nicht darauf ausruhen, wir wollen uns nicht hängen lassen, wir wollen unser Bestes geben, wir wollen nicht bewusst sündigen, das ist klar. Aber auf der anderen Seite, wir müssen auch nicht warten, bis wir perfekt sind, damit Gott uns gebraucht. Wir dürfen so, wie wir sind, zu Gott kommen und uns so, wie wir sind, Gott zur Verfügung stellen und erwarten, dass er uns nimmt und dass er uns gebraucht und dass er seine Geschichte auch mit uns schreibt. Und das ist so ein Abenteuer. Das ist so ein Privileg, dass wir Teil davon sein dürfen. Wir haben das letzte Mal begonnen, über das Leben im Glauben zu sprechen. Und Leben im Glauben, haben wir gesagt, bedeutet, dass wir Gottes Ruf hören, dass wir sein Wort hören, dass wir seine Berufung hören und dass wir uns dann selbst verleugnen, so wie Maria gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach seinem Wort, oder wie Jesus gesagt hat, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, oder wie er uns gelehrt hat, im Vater unser zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so auch in meinem Leben. Das ist die Einstellung eines Jüngers, eines Nachfolgers. Und dass wir dann Gehorsamsschritte machen im Vertrauen auf Gott und auf seine Verheißungen. Wir haben letztes Mal begonnen, das Leben von Abraham anzusehen, dem Vater der Gläubigen. Und wir haben darüber gesprochen, was das Glaubensleben ausmacht. Heute wollen wir über Stolpersteine auf unserem Glaubensweg sprechen, die wir sehen hier im Leben von Abraham. Und Abraham hat da relativ wenige Fettdämpfchen ausgelassen. Ist ein negatives Beispiel für uns. Ich hoffe, dass wir lernen davon, dass wir nicht dieselben Fehler machen. Ich hoffe aber auch, dass es uns auf der anderen Seite auch ermutigt, wenn wir schon Fehler gemacht haben. Also erster Stolperstein war nur teilweise gehorsam. Wir haben hier in Vers 1 den Auftrag gelesen, den Gott Abraham gegeben hat. Und aus der Apostelgeschichte 7, Vers 2 wissen wir, wann Abraham diese Berufung erhalten hat. Nämlich als er noch in Mesopotamien wohnte, in Ur. Und dieser Ruf Gottes an Abraham hatte drei Bestandteile. Lass uns noch mal lesen, hier in Vers 1, Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham, erstens, geh aus deinem Land, zweitens, und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters, und dann drittens, in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham hat eigentlich nur einen Auftrag erfüllt. Er ging, aber hat seine Familie mitgenommen und er ging ja den ganzen Weg. Aber Gott hat ihn auch herausgerufen aus seiner den Götzen dienenden Familie. Und er hat ihn auch hineingerufen in ein verheißenes Land. Und es ist ein schwerer Schritt, seine Familie zu verlassen. Ich weiß, für uns ist das, was uns am meisten fehlt, dass wir so weit weg sind von unseren Familien. Und es ist auch Abraham schwer gefallen, loszulassen. Und damals war Familie alles, wie ihr wisst. Also emotionale Bindungen, familiäre Bindungen haben ihn zurückgehalten, Gott voll gehorsam zu sein. Und das sind starke Einflüsse, oder? Vielleicht Erwartungen, die von der Familie da sind. Erwartungen, sagen wir mal, das Familienunternehmen zu übernehmen. Oder das Haus zu übernehmen oder den Garten zu pflegen, dass du da bist. Und ich kenne eine Missionarin, deren Eltern haben sie enterbt, weil sie in die Mission gegangen ist und sie diese Erwartungen nicht erfüllt hat. Ich weiß, meine Familie hatte ihre Not damit, dass ich alle Sicherheiten aufgegeben habe, alle Karrieremöglichkeiten aufgegeben habe und so verrückt war, nach Grünstadt umzuziehen. Ich weiß, für meine Mama war es auch ganz furchtbar, als ich aus der katholischen Kirche ausgetreten bin. Es war ganz furchtbar, wir sind alle katholisch, du spaltest die Familie, was werden die Leute sagen? Unter Tränen, das war ganz furchtbar. Am Ende war alles kein Problem, aber diese Ängste waren da. Und das kann ein starker Einfluss sein in unserem Leben, was werden die Leute denken, was werden die Leute sagen, wenn ich Gottes Ruf nachfolge, wenn ich anfange, Jesus radikal nachzufolgen. Das ist ein Hindernis, das wir überwinden müssen, wenn wir im Glauben leben wollen. Zweiter Stolperstein ist ein Unterpunkt, aber ich nehme es als zweiten Punkt, ist Menschenfurcht. Eben diese Angst, das Ansehen vor den Menschen zu verlieren, vielleicht auch die Angst, deine Lieben zu verletzen oder zu enttäuschen, emotionale Bindungen, das ist eine schwierige Hürde. Vor allem für die mehr Harmoniebedürftigeren unter uns. Es ist eine Wahrheit, du kannst es nicht und du wirst es nie allen recht machen können. Schon gar nicht, wenn du im Glauben lebst. Und Jesus hat davor gewarnt. Jesus hat gesagt, fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet Gott. Er hat in Matthäus 10 folgende krasse Aussage gemacht: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Spricht hier gerade diese familiären Bindungen an. In Matthäus 8 rief Jesus einen Mann, ihm nachzufolgen, und der sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Und wieder eine total krasse Antwort, die Jesus ihm gibt. Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten, das heißt die geistig Toten, ihre Toten begraben. Sein Ruf hat Priorität. Und wir müssen verstehen, dass dessen Vater wahrscheinlich noch nicht gestorben war. Wahrscheinlich war dieser junge Mann der Erstgeborene und hatte sozusagen die Verpflichtung, im Falle des Ablebens seines Vaters sich um alles zu kümmern, aber der war wahrscheinlich noch ziemlich fit und es hätte wahrscheinlich noch Jahre gedauert. Aber so seine Haltung war: Ich bin noch nicht bereit, ich muss zuerst zu meinen Verpflichtungen nachkommen. Und genau das war auch der Fall bei Abraham. Aus der Apostelgeschichte 7 wissen wir auch, dass er erst nach Kanaan gezogen ist, nachdem sein Vater gestorben war. Also, ich muss erst meinen irdischen Verpflichtungen nachkommen. Und dann kann ich dir folgen und dann kommt dein Ruf. Und fühlen wir nicht manchmal auch diese Spannung zwischen den irdischen Anforderungen und Gottes Ruf. Und wenn es nur so kleine Dinge sind, wie die Jungs zum Fußball zu fahren. Also eigentlich hätten unsere Jungs heute Fußballturnier. Leider Gottes ist es so in unserer Gesellschaft, wird keine Rücksicht mehr genommen auf gläubige Menschen. Und wir, unsere Jungs, sind nicht dabei. Weil wir, unsere Familie, wir sind im Gottesdienst. Am Sonntagmorgen und nicht am Fußballplatz. Jesus sagt nicht, dass wir unsere Familie nicht lieben sollen. Er sagt nur, wir sollen sie nicht mehr lieben als ihn. Er hat uns gesagt, wir sollen Vater und Mutter ehren, aber nicht mehr als ihn. Wir sollen Gott lieben mehr als alles andere. Und wir wollen seinen Willen über den Willen unserer Familie stellen. Und das können wir, denke ich, auch in einer respektvollen und liebevollen Art und Weise tun. Aber wir folgen trotzdem Jesus nach und nicht den Erwartungen von Menschen. Aber nicht nur Eltern, es können andere Menschen sein. Vielleicht ist es die Freundin oder der Freund, der andere Ziele im Leben hat, als Gott für dich hat. Vielleicht geht es sogar so krass, ich weiß, ich hatte einen Freund, als er sich bekehrt hat, hat die Freundin gesagt, okay, entweder ich oder Jesus. Okay, hier ist es. Vielleicht ist es der Ehepartner, der sagt, hey, ich möchte, dass du irgendwo ein linkes Ding mit mir drehst. Oder vielleicht sagt dein Mann, ich mag nicht, dass du in den Gottesdienst gehst. Manche Eltern kommen nicht in den Gottesdienst, weil die Kinder nicht wollen. Ich habe letzte Woche eine Bibelstunde gehört, was ich öfter tue, wenn ich am Autofahren bin oder am Putzen oder solche Dinge, wo ich Kopf frei habe. Und eine Bibelstunde von einem Pastor, den Gott nach Indien berufen hat. Also er war in Amerika Pastor, aber sie haben so ein Projekt, einige Projekte in Indien gehabt. Und das hat bedeutet, dass er öfter dorthin fahren musste und eben die Projekte und die Menschen da besuchen musste. Und er hat erzählt, dass es so eine Zeit gab, wo eins von seinen Kindern so eine totale Trennungsangst hatte. Und das war ein totales Drama. Jedes Mal, wenn er losfahren sollte, hat das Kind, das ging über Tage, über Wochen, geh nicht, und hat sich an ihn geklammert. Das ging bis zum Abflug. Und er hat gesagt, alles in mir hat gesagt, du kannst nicht gehen, das geht nicht. Das war herzenszerreißend. Aber trotzdem musste er seinem Vater gehorsam sein. Und das ist schwierig. Es gibt alle möglichen Varianten von solchen Familienbindungen oder emotionalen Bindungen, die uns ein Hindernis sein können auf unserem Weg der Nachfolge. Und das ist eine schwierige Sache. Ich weiß, ich wäre nicht heute hier in Grünstadt, wenn ich eine Wahl in der Familie abgehalten hätte. Es scheint auch, dass Abrahams Vater ihm so ein bisschen das Ruder aus der Hand genommen hat. Lass uns noch mal im Kapitel 11, Vers 31 lesen. Da lesen wir, und Terach, das war der Vater von Abraham, nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Haran, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Also haben nicht eine kurze Pause gemacht, sondern die wohnten dort. Die haben sich da angesiedelt. Und es scheint so, dass es so ungefähr war, dass Abraham diesen Ruf ja zuerst von Gott empfangen hat. Und Abraham hat wohl seinen Vater erzählt, du Vater, Gott ist mir begegnet, Gott hat mich weggerufen von hier. Und der Papa hat gesagt, okay, ich komme mit. Und wie es so üblich war in der Kultur damals, hat er, der Patriarch seiner Familie, die Leitung übernommen. Und dann, als sie nach Haran gekommen sind, also ungefähr einen halben Weg, hat der Papa gesagt, oh, hier gefällt's mir, hier bleiben wir. Und sie sind so am halben Weg stecken geblieben. Und das setzt so einen echten Bruch mit den gesellschaftlichen und kulturellen Normen damals bedeutet, für Abraham, um Gott treu zu sein. Zu sagen, hey, sorry Papa, ich weiß, es ist total unüblich, aber ich muss allein gehen. Du kannst nicht mitkommen. Oder ich kann nicht hier bleiben, wo du es haben willst. Und so ein drittes Hindernis, so ein dritter Stolperstein können kulturelle Bindungen sein. Und das kann auch einen sehr starken Einfluss auf unser Leben haben. Kennen wir vielleicht alle schon aus Erfahrung. So dieses Denken, das macht man bei uns nicht. Man spricht nicht fremde Leute auf der Straße an. Oder man bricht in Deutschland keine Ausbildung ab, um in die Mission zu gehen. Von mir, solche Dinge. Oder erst fertig studieren und dann wird geheiratet. Ne? Schaffe, schaffe, Häusle baue und dann kommt die Frau dazu. Ja? Es gibt so diese Normen, diese kulturellen Erwartungen. Wir fühlen uns berufen, unsere Kinder selbst zu erziehen und die Jennifer ist deswegen zu Hause. Und wir werden immer wieder mit dieser Erwartung konfrontiert, in unserer Gesellschaft die Erwartung an Frauen, möglichst schnell wieder arbeiten zu gehen. Und so, wenn wir einkaufen gehen mit unseren Kindern, fragen immer wieder Leute, was, ihr habt eure Kinder dabei, sind die noch nicht im Kindergarten? Wie alt sind die? 4, was? Und die sind noch nicht im Kindergarten? Das ist nicht üblich. Na und? Wir leben anders. Und Jesus nachfolgen bedeutet oft anders zu leben, als die Gesellschaft es von uns erwartet. Also es gibt emotionale Hürden, Familienbindungen, kulturelle Hürden, Menschenfurcht. Als vierten Punkt habe ich die Hürden unseres eigenen Fleisches. Wir wissen nicht, warum Terach und Abraham in Haran Halt gemacht haben und sich dort angesiedelt haben. Vielleicht war es einfach Müdigkeit. Wir waren schon lange unterwegs, verdienen eine Pause. Vielleicht war es Bequemlichkeit. Boah, es ist noch so weit, noch 800 Kilometer, das ist total anstrengend. Vielleicht war es so schön in Haran. Vielleicht gab es tolle Geschäftsmöglichkeiten. Wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren. Aber irgendwas war da offensichtlich, was attraktiv war an Haran. Und das können so viele Dinge sein. Jobangebote. Als ich hier erstmal in Grünstadt war, und dann an den Punkt kam, wo ich völlig pleite war und hier keinen Job bekommen habe, so wie ich mir das gedacht habe, habe ich ein tolles Jobangebot in Wien bekommen. Bei der Pro-Life-Organisation, bei der ich während meinem Studium schon gearbeitet habe. Ich habe das Angebot bekommen, den Job von meinem Chef zu übernehmen, im Prinzip die ganze Schulungsarbeit, Referentenarbeit zu leiten. Und hey, das ist ein würdiger Zweck, das war was, was mir sowieso auch sehr am Herzen lag, was mir Spaß gemacht hat. Einzige Problem dran war, ich habe gefühlt, dass Gott mich hierher nach Grünstadt gerufen hat. Na, was machst du? Ich habe dann schweren Herzens abgesagt. War ein Test. Und wir werden immer wieder geprüft werden in unserem Glaubensweg. Es kann ein fesches Mädel sein. Oder der nette junge Mann, der was ganz anders vorhat in seinem Leben, als wozu du dich berufen fühlst. Versuchungen kommen oft in schönen Verpackungen. Ne? Im allerschlimmsten Fall ist es ja nicht Christ, der so nett ist. Und diese Versuchung, sich verschiedenartig zusammenzujochen mit einem Ungläubigen oder einer Ungläubigen. Es kann ein Karrieresprung sein. Es kann die Bequemlichkeit der Welt sein, Materialismus, der uns einnehmen kann. Oder vielleicht einfach dieser Wunsch, Schwierigkeiten oder Herausforderungen aus dem Weg zu gehen. Dann kommen so diese Zweifel. Ja, hey, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Boah, kann das sein, Kanaan, das verheißene Land, ist ein Land, wo Kämpfe sind, wo nicht alles einfach ist, wo Feinde sind? Und wie gesagt, wir wissen nicht, was es bei Abrahams Fall war, aber aus irgendeinem Grund hat er Halt gemacht und hat sich angesiedelt mit seinem Vater. Das ist wirklich traurig, der Terach hat sein Ziel nie erreicht. Und es ist wichtig, dass wir uns von unserem Ziel in Christus und auch von unserer Berufung nicht abbringen lassen. Dass wir nicht auf der Hälfte des Weges sozusagen stehen bleiben, zu abgelenkt werden, zu bequem werden, zu faul, zu eingelullt werden von der Welt, dass wir so auf dem halben Weg stehen bleiben. Lasst uns an Jesus dranbleiben. Lasst uns gehen mit unserem Gott, bis wir den Lauf vollendet haben, bis wir bei ihm sind, in unserem ewigen Zuhause, am Ziel. Paulus hat dieses Bild von einem Lauf, von einem Wettlauf gebraucht. Und hey, du kannst bei einem Wettlauf nicht einfach stehen bleiben und aufgeben, wenn du unter dem Ziel bist, zumindest nicht, wenn du den Siegeskranz erhalten willst. Und so ist es auch in unserem Glaubensleben. Wie gesagt, wir wissen, dass es bei Abraham etwas mit seinem Vater zu tun hatte. In Apostelgeschichte 7, Vers 4 lesen wir, er ging aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von dort siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem er jetzt wohnt. Also erst nachdem sein Vater gestorben war, ist Abraham wieder aufgebrochen und war Gott wieder gehorsam, ist nach Kanaan gezogen. Aber wieder so eine halbe Sache ein bisschen, ne? Jetzt hat er dann 2 von 3 erfüllt, aber er hat immer noch den Lot mitgenommen, seinen Neffen, entgegen von Gottes Auftrag, und wir werden sehen, das wird auch zu Problemen führen. Wir greifen hier die Geschichte wieder in Vers 4 auf, im Kapitel 12. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Also er ist reich geworden, es hat zu Wohlstand geführt, sein Aufenthalt in Haran. Vielleicht war es die gute Geschäftsmöglichkeit, vielleicht war da fruchtbares Land, was ihn hier aufgehalten hat. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinte More, also so ziemlich im Zentrum des Landes. Da waren die Kanaaniter im Land. Vers 7, und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Letzte Woche haben wir festgestellt, dass Gott uns in unserem Glaubensleben Schritt für Schritt leitet. Und das sehen wir hier bei Abraham. Er hat ihm gesagt, geh nach Kanaan. Er hat ihm diese Verheißung gegeben in den ersten 3 Versen hier in Kapitel 12. Und dann die ganze Zeit, bis er in Haran angekommen war, war Funkstille. Hat Gott nicht weiter gesprochen. Erst als er in Haran ankam, hat Gott wieder zu ihm geredet. Und er hat ihm eine weitere Verheißung gegeben. Das Land. Ich will deinen Nachkommen dieses Land geben. Und so ist es in unserem Glaubensleben. Gott führt uns Schritt für Schritt. Geh den Schritt, den Gott dir gezeigt hat. Und erwarte nicht, dass er seine Meinung ändert, oder wenn du nicht bereit bist, den Schritt zu gehen, vielleicht ist Funkstille in deinem Leben. Gott wartet auf uns. Und dann, wenn wir den Schritt gegangen sind, okay, dann kommt der Nächste. Aber es ist Schritt für Schritt. Vers 7 weiter. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Altar steht für Hingabe, für Anbetung. Wahrscheinlich war Abraham überwältigt. Gott sagt, ich will deine Nachkommen dieses Land geben. Wahrscheinlich war er ähnlich überwältigt, wie David überwältigt war. Als der Herr dem David gesagt hat, ich will dir ein Haus bauen und dein Nachkomme soll auf dem Thron sitzen. Und David ist hier auf die Knie gefallen vor dem Herrn und hat gesagt, wer bin ich und mein Haus? Überwältigt von Gottes Gnade. Wir haben so einen gnädigen Gott, so einen wunderbaren Gott. Er hat Abraham keine Vorwürfe gemacht,
Er hat ihn nicht angeklagt. Er hat gesagt, hey Abraham, na, hat schon ein bisschen lang gedauert. Warum bist du jetzt erst hier? Was ist los? Ich warte schon ein paar Jahre auf dich. Abraham hat ein paar Jahre Pause eingelegt. Er hätte diese Verheißung schon ein paar Jahre früher erhalten können, hätte das verheißene Land schon früher einnehmen können, hätte im Glauben leben können. Und in dem Sinn hat er sich selbst geschadet, hat sich selbst für eine Zeit aufs Abstellgleis gestellt. Aber Gott war so geduldig. Und an dem Punkt, wo Abraham ihm wieder gehorsam war und er dort ankommt, wo Gott ihn hingerufen hat, da will Gott ihn weiter gebrauchen. Und er schenkt ihm sogar noch weitere Verheißungen. Ist nicht schön? Gott hat den Abraham nicht aufgegeben. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit, die ist neu jeden Morgen. Vers 8, und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Also er hat das Land für Gott beansprucht sozusagen. So wie die Astronauten eine Fahne auf dem Mond gepflanzt haben, die zuerst dort waren, oder auf dem Südpol die Forscher, die da zuerst waren, ihre Flagge gepflanzt haben. Abraham hat einen Altar gebaut. Er sagt, das ist Gottes Land. Altar, Anbetung und Opfer. Das erinnert mich an Römerbrief Kapitel 12, wo der Herr uns sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen, also euch selbst darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, lasst euch nicht in die Form dieser Welt reinpressen, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. In Vers 9 lesen wir weiter, dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Also Abraham hat Altäre gebaut, aber er hat sich kein Haus gebaut. Das ist interessant. Er blieb ein Pilger. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, lernen wir, dass Abraham eine ewige Stadt suchte. Er hat kein bleibendes Zuhause gesucht, keine bleibende Stadt hier in dieser Welt, sondern wir lesen da, Hebräer 11, Vers 9, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie an einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also war ein Durchreisender, wie die Bibel es uns sagt. Kein irdisches Zuhause, nicht das irdische Jerusalem, das himmlische Jerusalem, die Gegenwart Gottes. So wollen auch wir leben, dass wir einen leichten Halt haben an den Dingen dieser Welt. Dass wir nicht zu Hause sind in dieser irdischen Welt, sondern dass wir mit einer ewigen Perspektive leben, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Wir wollen Altäre bauen, wir wollen Anbeter sein, aber wir wollen im Zeltwohner bleiben. Wir wollen nicht zu Hause sein in dieser Welt. Und in dieser Phase seines Glaubenslebens läuft es eigentlich ganz gut für den Abraham. Er ist ein Anbeter Gottes, er ist in der Welt, aber nicht von der Welt, er fühlt sich nicht zu Hause in der Welt. Und dann platzt jetzt mitten in diese wunderschöne Glaubensidylle eine Glaubensprüfung. Ist auch wichtig für uns. Lasst uns nicht geistlich einschlafen und abdrehen, irgendwo eingelullt werden, wenn die Dinge gut laufen. Lasst uns Prüfungen erwarten. Lasst uns erwarten, dass es sowas passiert. Dass es uns nicht überrascht, wenn es passiert. Die Glaubensprüfung in dem Fall kam in der Form einer Hungersnot, wahrscheinlich als Folge einer Dürre, wie es damals oft war. Vers 10 lesen wir, es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Boah, kann sowas geben im Willen Gottes, in seiner Berufung, wenn wir in seiner Nachfolge leben? Ja, kann es offensichtlich. Boah, plötzlich fühlt sich alles so trocken an. Und ich fühle mich nicht mehr so genährt wie früher. Umstände haben sich geändert. Du stehst plötzlich unter Druck. Und versetzt euch in Abraham. Abraham war verantwortlich für hunderte Menschen, die hier die Hände aufhalten und sagen, Abraham, gib uns zu essen. Wir haben Hunger. Markus, vielleicht kennst du das als Unternehmer. Angestellten, die Familien, die von dir abhängig sind, von ihrer Arbeit, die du ihnen gibst. Und dann kommt plötzlich die Rezession und die Auftragslage kippt und da ist Kurzarbeit und die Frage, werden wir das durchstehen, werden wir das überleben? So ähnlich geht es dem Abraham hier. Und da brechen plötzlich wieder diese alten Ängste und Zweifel wieder auf. Hier diese Zweifel an Gottes Güte, diese Zweifel an Gottes Treue. Wird Gott mich versorgen, wie er es verheißen hat? Wird er mich und die Meinen heil durch diese Dürre bringen? Habt ihr das schon erlebt in eurem Leben? Ich habe das schon erlebt. Ich erinnere mich an diese Zeiten, wo ich nach Grünstadt kam und dann nicht die Arbeit finden konnte und die Ersparnisse gingen zu Ende. Und da waren diese Fragen, wovon werde ich leben? Was werde ich essen? War manchmal nicht klar. Und ich hatte die Worte von meinem Vater in meinen Ohren. Wie willst du mal eine Familie ernähren? Keine Ahnung, ich kann mich nicht mal selbst ernähren gerade. Und ich hatte ein paar schlaflose Nächte wegen diesen Sorgen. Und ich hatte damals nicht mal eine Familie wie Abraham. Und ich hatte nicht hunderte oder vielleicht 500, 800, 1000 Menschen, für die ich verantwortlich war. Ich meine, das war eine Riesenkarawane, mit der Abraham hier unterwegs war. Wir lesen von über 300 wehrfähigen Knechten, die er hatte und samt deren Familien und seiner Familie. Also es hat ein ganz schöner Druck auf Abraham gelastet. Lass uns das nicht irgendwie kleinreden. Das ist so der fünfte Stolperstein, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Sind Ängste, Sorgen, Zweifel in schwierigen Umständen. Ich glaube, das Hindernis sind nicht so sehr die Umstände selbst, sondern unsere Reaktion darauf, wie wir in unserem Herzen darauf reagieren. Und die Versuchung hier im Leben von Abraham war, den Ort seiner Berufung zu verlassen und nach Ägypten zu gehen. In Ägypten gab es den Nil. Ägypten war nicht so abhängig vom Regen wie andere Länder. Und meistens gab es dort noch Nahrung, wenn die anderen schon nichts mehr hatten. Und ihr wisst, Ägypten ist ein Bild für die Welt, geistlich gesprochen für uns. Aber ich fühle mich so trocken hier in meiner Beziehung mit Gott. Ich gehe zurück in die Welt, um mir den Kick zu holen, die Erfrischung zu holen vielleicht. Ich gehe ins Kaufhaus, Materialismus, Kaufsucht. Und ich besuche mal wieder meine alten Kumpels, feiere ein paar feuchte Partys mit denen oder ich gehe irgendeine Beziehung ein oder die Drogen oder was immer die Welt für dich bedeutet. Die Welt, der Stil der Welt, wisst ihr, ist auch immer diese eigene menschliche, fleischliche Anstrengung, aus eigener Kraft zu leben. Also Abraham hatte die Wahl hier, auf Gott zu vertrauen, seinen Verheißungen zu glauben, seinen Mann zu stehen in dem dürren Land der Verheißung oder Erleichterung in der Welt zu suchen, die Dinge, sein Leben wieder in seine eigene Hand zu nehmen. Und leider ist genau das, was Abraham hier tut. Seht hier im Vers 10 weiter. Er ging hinab, um sich dort als Fremder aufzuhalten, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und wir werden gleich sehen, mit diesem Schritt zurück in die Welt verliert Abraham hier jeden moralischen Halt. Er ist eingenommen von sich selbst, von seinen Ängsten. Und es hat fatale Auswirkungen auf seine Familie. Abraham hat hier total versagt als Leiter seiner Familie. Ich meine, Jungs, Männer, was sollten Männer tun, gerade in Zeiten, wenn es hart wird? Epheser 5 sagt uns ja, Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Also ein echter Kerl, ein echter Held opfert sich auf für seine Frau, für seine Familie. Achtet sie höher als sich selbst, liebt sie mehr. Und er ist bereit, wenn es sein muss, sogar sein Leben zu geben für sie. Aber seht ihr, was hat Abraham getan, der Vater der Glaubenden? Und ich meine, hier wird die Geschichte wirklich so ein bisschen absurd. Es tut fast weh, weiterzulesen. Abraham leistet sich hier den größten Schnitzer seines Lebens vielleicht. Ist fast unglaublich. Ihr müsst euch da mal reinversetzen in diese Situation. Und hey, die Bibel ist die Wahrheit, sonst würde es nie drinstehen, was wir hier lesen. Es tut fast weh, hier weiterzulesen. Seht hier im Vers 11, und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. War eine unglaubliche Frau, die war 65, die Sarah, und alle Männer haben sich um sie gerissen. Immer eine sehr attraktive Frau. Gut, die Leute wurden damals so 120, 130 Jahre alt, vielleicht auf heutige Verhältnisse eine sehr attraktive mit 40erin. Aber er sagt hier zu seinem, hey Schatzi, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Also Ehebruch war offensichtlich verpönt in der damaligen Kultur, aber Mord war irgendwie okay. Also wenn dir eine Frau gefallen hat von dem anderen, hast du den Kerl umgebracht und sie geheiratet und war wieder alles okay. Also Schatzi, sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen. Und meine Seele deinetwillen am Leben bleibt. Ist unglaublich. Ist unerhört. Hey Schatz, Hauptsache mir gut, pipe auf dich, Sarah. Hey, dieser Typ ist ein egoistisches Charakterschwein. Ist es zu viel zu sagen? Ich meine, was denkt ihr Frauen? War das cool oder was? Und ich meine, Abraham war wirklich, oder Sarah war wirklich Abrahams Halbschwester. Aber eine halbe Wahrheit ist auch eine ganze Lüge. Und ich meine, das Wesentliche war, sie war seine Frau. Und es kommt noch schlimmer, lasst uns hier nachlesen. Es passiert wirklich. Es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt, in sein Harem. Sie sollte seine Frau werden. Und ich denke da an Esther, na, bevor er sie wirklich zu sich in seine Kammer geholt hat, haben die erst alle möglichen Schönheitsrituale und eine Vorbereitungszeit durchlaufen, hier eingelegt in allen möglichen Öle und so, wie mit Fisch halt auch, dass er frisch bleibt, gell? Und dann lesen wir weiter, und er, der Pharao, tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Also der Pharao ist echt gut zu Abraham. Hey Bruder, hey, was geht ab hier? Hast du ein paar Schafe, hier ist ein paar... Gold, Geschenk... Was immer. Und Abraham wurde reich. Er wurde beschenkt. Warum hat er das bekommen, das Ganze? Ja, für seine Frau, als Brautpreis. Und was hat Abraham gesagt? Oh ja, cool, ha, Kamele, Porsche, hey, cool, danke, Pharao. Der Pharao bezahlt hier Abraham den Brautpreis für seine Frau. Der hätte sie in der damaligen Kultur nie und nimmer in seinen Harem genommen, ohne die Einwilligung ihres Bruders, der das Familienoberhaupt war. In der Situation. Abraham, hey, deine Schwester, die ist wunderschön. Hier, ich biete dir 200 Kamele. Ah, 250. Okay, also dieser ganze Deal ist hier abgelaufen. Ist krass, oder? Aus Angst um seine eigene Haut hat der Abraham hier einen Zuhälter gespielt und hat seine eigene Frau wie eine Hure behandelt. Klingt krass, aber ist so, oder? Versetzt euch in Sarah. Wie erniedrigend, wie demütigend, wie verletzend, wie verabscheuenswürdig. Ich kann nicht glauben, was der Kerl hier gerade tut. Und mein ganz nebenbei gesagt, er war nicht nur ein totaler Assi seiner Frau gegenüber, der hat hier die ganze Verheißung Gottes, den ganzen Heilsplan Gottes verkauft. Und damit kommen wir zum Abschluss zu dem wahren, positiven Vorbild in diesem Abschnitt. Und es war nicht Abraham, der Vater der Glaubenden, es war seine Frau Sarah. Sie war die Glaubensheldin hier in unserem Abschnitt. Und es gibt ja diesen Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau. Hat in diesem Fall ganz sicher gestimmt. Seine Frau Sarah, sie war hier die größte Glaubensheldin. Sie vertraute Gott in der Situation. Ich meine, sie hätte sagen können, Abraham, du hast deinen Teil von unserem Ehedeal nicht gehalten. Ja? Willst du es, deine Frau lieben? Wie Christus die Gemeinde dich aufopfern? Ich meine, was machst du hier? Du Assi, behandelt so ein Mann seine Frau? Wer die Scheidung einreichen können, sagen können, ich bleibe beim Pharao. Der ist der Herrscher dieser Welt. Der ist der Sugar Daddy, der ist der reichste Mann der Welt. Der weiß, wie man eine Lady behandelt. Hey, vergiss dich, Bruder Abraham. Tschüss, schönes Tagleben noch. Na, hätte sie tun können. Aber dann hätte auch sie Gottes Verheißung weggeworfen. Und sie hat es nicht getan. Und deswegen wird sie in der Bibel allen gottesfürchtigen Frauen zu aller Zeit als Vorbild hingehalten. Die Sarai, die war wirklich ein Star, ein Stern am Glaubenshimmel. In 1. Petrus 3, Vers 1 lesen wir, oder die ersten Verse. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in der Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Krass, oder? Deren Kinder ihr geworden seid, indem er Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Obwohl Abraham seinen Teil ganz sicher nicht gehalten hat, hat die Sarah ihren Teil gehalten. Und zwar als dem Herrn, haben wir gelesen. Sie hat nicht vertraut auf ihren Mann, sie hat auf Gott vertraut in dieser krassen Situation, in der sie war. Und sie hat ihren Mann geehrt, selbst als er sehr unweise Entscheidungen getroffen hat. Und Leute, das ist Glauben. Es war ein Riesenglaubensschritt. Denkt nicht, das war einfach. Versetzt euch da mal rein. Ich bin mir sicher, Sarah hat mit verletzten Gefühlen und mit Groll gekämpft. Vielleicht sagst du, was? Ich soll Gott vertrauen, indem ich mich von meinem Mann leiten lasse? Hey, das ist ein bisschen zu praktisch. Du kennst meinen Mann nicht. Aber ich kenne Abraham. Und er war viel schlimmer als dein Mann, da bin ich mir sicher. Ich sage nicht, dass es einfach war. Aber wir sehen hier, dass es gesegnet war. Sie wurde ein Segen für ihre ganze Familie, für uns alle eigentlich. Und ich meine, das Ganze gilt natürlich auch umgekehrt, nicht nur für die Frauen, auch für uns Männer. Wenn du in der Situation bist, dass du sagst, hey, ich versuche meine Frau zu lieben, wirklich praktisch, anfassbar, aber sie erwidert es nicht, sie lehnt mich ab, sie weist mich zurück, sie lacht mich aus, sie ist respektlos, sie ist stolz, sie ist kalt, was immer. Lebe im Glauben. lieb du sie weiter, so gut du sie kannst. Nicht für sie, auch nicht, dass deine Situation sich verändert, dass es dir besser geht, sondern als dem Herrn. Ihm allein zu seiner Ehre. Dann wirst du ein Segen sein. Und du wirst gesegnet werden, reich gesegnet werden. Und wenn nicht hier in dieser Welt, in der Ewigkeit, du wirst Schätze im Himmel sammeln. Er wird dich belohnen. Kolosserbrief sagt uns, tut alles, was ihr tut, nicht dem Menschen, sondern als dem Herrn. Und das ist der Schlüssel. So werden Ehen gerettet. Dass wir nicht auf den anderen schauen, nicht auf uns selbst, sondern auf Gott schauen und alles für ihn tun. Und können wir Männer oder Frauen so leben aus eigener Kraft? Nee. Keine Chance, genau. Diese Entscheidungen sind völlig gegen unsere natürlichen Instinkte, völlig gegen unsere Gefühle. Das ist Leben im Glauben. Wow, das war so ein bisschen zu praktisch, gell? Aber seht hier, Gott hat Sarahs Vertrauen nicht enttäuscht. Er hat sie belohnt und er hat sie beschützt. Er hat sie beschützt und er wird dich beschützen. Und er hat ihren Mann und ihre Familie wegen ihr Reich gesegnet. Seht hier, Vers 17, der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarai willen der Frau Abrahams. Also Gott hat seine Tochter beschützt. Gott wird dich beschützen, wenn dein Mann blöde Entscheidungen trifft. Gott wird dich beschützen. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn, also militärischen Begleitschutz, und seine Frau und alles, was er hatte, raus mit ihr, Abraham. Und das tut weh, oder, wenn die Welt uns zurechtweist. Wenn deine nichtchristlichen Freunde sagen, hey, du bist doch einer von diesen bibelgläubigen Christen. Du bist doch so ein, was würde Jesus tun, Bändchen, Typ, Fisch auf dem Auto, Mensch. Hey, du solltest doch nicht so leben wie wir. Das ist eine Zurechtweisung, wenn dir es von der Welt kommt. Das tut es noch mehr weh, als wenn es von den Geschwistern kommt. Aber Gott war treu. Gott war gnädig. Gott hat beschützt. Und Gott hat sich nicht verändert. Gott ist derselbe Gott in deinem Leben. Die Frage für dich und für mich ist, wirst du ihm vertrauen? Wirst du Sarah sein oder wirst du Abraham sein? Lass uns beten. Herr, wir können uns so gut identifizieren mit Abraham. Weil auch wir versemmeln so oft so viele Dinge, Herr, und kämpfen mit Zweifeln und Ängsten und irgendwelchen Bindungen und Erwartungen, die Menschen an uns herantragen. Und es ist krass, Herr, hier deine Treue zu sehen und deine Liebe zu sehen. Trotz allem, Herr, dass du Abraham nicht aufgegeben hast. Und Herr, mich ermutigt es auch, deinen Segen über und wegen Sarah zu sehen, weil sie dir vertraut hat. In einer ja, fast übermenschlich verrückten, abgefahrenen Situation. Vater, ich möchte mehr so werden wie Sarah. Stärke uns dazu, Herr. Stärke unseren Glauben. Hilf unseren Unglauben. Stärke unseren Glauben. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen. Amen.